Letzte Woche haben wir uns mit der Geschichte beschäftigt, in der mindestens 5000 Menschen satt werden, obwohl es nur 5 Brote und 2 Fische gab. Ein Text aus dem Johannesevangelium, in dem es auch um das geht, dass besondere Zeichen geschehen. Also im Johannesevangelium ist ja von 7 Zeichen die Rede. Und ich habe diese 7 Zeichen oder die einzelnen Texte unter die Überschrift gestellt, wenn es Himmel wird. Und dort in dem Moment wurde es Himmel, weil alle satt wurden. Und es wurde in besonderer Weise Himmel, weil Jesus mitten unter ihnen war. Und er das Brot des Lebens ist, der die Menschen satt macht. Und es ging um Dankbarkeit, weil bevor Jesus dann die Brote verteilt, nimmt er sich Zeit, Gott zu danken. Zu danken für das scheinbar Wenige, denn als Jesus betet, sind es ja immer noch nur die 5 Brote und 2 Fische. Aber er dankt dafür und dann geschieht dieses Wunder, dass alle satt werden. Und weil die Dankbarkeit letzte Woche drin vorkam, habe ich das so ein bisschen euch mit auf den Weg gegeben, diese Woche mal darüber nachzudenken, für was wir dankbar sind. Für was wir dankbar sein können auf dem Weg hin zur Erntedank. Und heute ist Erntedank, deshalb auch für die, die jetzt vielleicht ganz frisch drüber nachdenken, habt ihr vielleicht Dinge, die euch in den Kopf kommen? Was habt ihr mitgebracht an Dingen, die euch in dieser Woche eingefallen sind? Früher hat man ja konkret die Sachen mitgebracht, die man so im Garten hatte. Mittlerweile haben nicht mehr so viele Garten und wenn, so wie in meinem Fall, da muss ich lange drüber nachdenken, was da überhaupt wächst. Ich habe eben noch mal drüber nachgedacht, weil es wirklich peinlich ist, aber ich glaube, es sind Mirabellen, die ich habe. Ja, es sind Mirabellen. Ja. Sehr gut. Also das heißt, das hat sich ein bisschen verändert. Früher hat man das, was man angebaut hat, Teile davon dann mitgebracht zum Erntedankfest und man wusste auch noch, was es war. Und konnte dann konkret, hatte die Dinge konkret in der Hand, für die man dankbar war. Hat sie mitgebracht und konnte sie fühlen. Und gleichzeitig wusste man, es ist nicht selbstverständlich, dass das jedes Jahr wächst. Also man hat es dann doch nicht in der Hand, weil man ist vom Wetter und so weiter und so vielem anderen abhängig. Das galt, sofern ich das richtig verstanden habe, besonders in der Landwirtschaft, aber das gilt eigentlich genauso für alle anderen Dinge. Wir sehen es vielleicht nur nicht direkt und es braucht ein bisschen Übertrag. Also diese Dankbarkeit oder dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir es nicht in der Hand haben, das gilt für unsere Gesundheit, das gilt für die Arbeit, das gilt für den Frieden, das sehen wir, das gilt für die Menschen, die uns lieb sind. Ob ich mich gut finde, ob die Beziehungen gelingen, und wie lange diese Menschen uns gegeben sind. Nichts davon haben wir in der Hand. Und manchmal ist es schwer, das zu sehen, weil diese Abhängigkeit vielleicht nicht mehr so direkt ist, wie es früher war. Zumindest, Wilfried, würde ich das sagen, dass das zumindest mit dem Wetter doch, man war sich dessen mehr bewusst, dieser Abhängigkeit. Und heute brauchen wir einen Zwischenschritt. Und deshalb hat der Zugang zu Erntedank sich auch geändert. Aber meines Erachtens ist es wichtig geblieben, dieses Fest. Der klassische Text für Erntedank steht relativ am Anfang der Bibel, in der sogenannten Urgeschichte, also in den ersten 11 Kapiteln. Dort heißt es in 1. Mose 8 oder alternativ Genesis 8, Noah baute einen Altar für Gott. Also nach der Sintflut. Von den reinen Tieren und den reinen Vögeln brachte er einige auf dem Altar als Brandopfer dar. Der Geruch dieser Brandopfer stimmte Gott gnädig und er sagte zu sich selbst: Nie wieder will ich die Erde wegen der Menschen verfluchen. Denn von Jugend an haben sie nur Böses im Sinn. Nie wieder will ich alles Lebendige so schwer bestrafen, wie ich es getan habe. Solange die Erde besteht, werden nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Eine Begebenheit oder ein Ereignis, was direkt auf die Sintflut folgt. Noah und seine Familie wurden gerettet und einige Tiere. Und aus Dank wird hier ein Opfer dargebracht. Und wenn man mit den biblischen Texten nicht vertraut ist, dann ist das mit dem Opfer eine Sache, die uns heute wirklich sehr fremd ist. Und es ist auch, ich sage mal, interessant, wie Gott hier beschrieben wird, oder? Sehr menschlich. Er riecht das Opfer und das stimmt ihn gnädig. Also sehr spannend, wie hier von Gott gesprochen wird, wie menschlich und was hier beschrieben wird. Und dann dieses Brandopfer, der Rauch steigt auf. Ich sage mal in Klammern, der aufsteigende Geruch ist ja ein Bild, das in manchen Kirchen durch den Weihrauch aufgegriffen wird. Ein Bild dafür, wie unsere Gebete zu Gott aufsteigen. Wenn also einmal im Monat hier, am dritten Sonntag im Monat, wenn die Kopten den Tag vorher hier Gottesdienst gefeiert haben, es hier nach Weihrauch riecht, dann ist das ein Bild dafür, dass viel gebetet wurde, sage ich mal. Weil man das irgendwie auch bildlich deutlich machen will, dass diese Gebete so menschlich, so einfach, wie es hier in unserem Text geschrieben ist, zu Gott aufsteigen. Das ist aber alles nach der Sintflut. Und es geht darum, was passiert jetzt? Wie soll das Leben auf der Erde weitergehen? Was sind die Erkenntnisse aus der Sintflut, könnte man sagen. Und ihr habt in dem Text das relativ harte Urteil gehört. Das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf. Ja, also der ganze Anfang der Bibel bewegt sich ja zwischen diesen Polen. Wir sind nach dem Bild Gottes geschaffen worden. Im Psalm 8 heißt es, wenig niedriger gemacht als Gott. Das ist die eine Aussage der Bibel, die da steht. Und auf der anderen Seite dieser krasse Gegensatz hier, des Menschenherzes böse von Jugend auf. Und ich finde, wenn wir das nicht nach einer Seite auflösen, also wenn man nicht sagt, wir sind nur schlecht oder wir sind die Krone, wenn man nur eine Seite betont, wird es schief. Wenn man beides sieht, dann wird man, glaube ich, unserer menschlichen Realität ganz gerecht. Wenn man vielleicht auf der einen Seite sieht, was Menschen schaffen können, auf der anderen Seite braucht man nur die Nachrichten zu sehen, zu was wir auch fähig sind, oder in unser Herz zu schauen, wenn wir ehrlich sind. Also das Ergebnis der Flut ist, der Mensch hat sich nicht verändert. Das Ergebnis der Flut ist, man könnte sagen, ja, das ist, ja, man könnte fast sagen, Gott hat sich geändert. Zumindest hat er seinen Entschluss geändert, denn er sagt, der Mensch ist nicht anders geworden nach der Sintflut, aber ich werde in Zukunft garantieren, dass das Leben weitergeht auf der Erde. Ich werde nicht nochmal die Erde fast vernichten wie in der Sintflut. Das heißt, die Sintflut dreht sich um die Frage, wie böse die Welt und die Menschen sein können. Und das ist eine Tatsache, die sich bis heute nicht geändert hat. Und es geht um die Frage, wie Gott damit umgeht. Und hier verspricht er, dass er den Menschen, Tieren und Pflanzen Leben ermöglichen wird. Gott verspricht eine gewisse Beständigkeit. Darauf kann man sich verlassen, auch wenn es mal nicht danach aussieht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr den Text und schon sehr viele Erntedankfeste gefeiert habt, oder wenn, wie es war, wenn man eine Ernte, wenn man ein schlechtes Jahr war, hat vielleicht dieser Vers geholfen, zu sagen, Gott garantiert aber diese Beständigkeit, dass Saat und Ernte wiederkommen werden und dass es nächstes Jahr vielleicht besser ist und übernächstes Jahr. Also er garantiert den Rhythmus der Natur oder den Rhythmus des Jahres. Und von diesem Rhythmus des Jahres nochmal zurück zu Erntedank. Wir haben eben gesehen, die Situation von Erntedank hat sich schon in den letzten 10, 20, 30 Jahren verändert. Die erste Veränderung war, wie man Erntedank feiert, wenn man nicht mehr so direkt an den Lebensmitteln dran ist, weil man selbst keine Landwirtschaft mehr hat. Soll man dann die Dinge für den Erntedanktisch im Lidl und im Aldi kaufen und mitbringen? Ich weiß, an meiner ersten Stelle hat einer dann gefragt, wie sollen wir denn Erntedank feiern? Wir sind doch so weit weg. Soll ich jetzt einen Einkaufswagen hier reinfahren mit den Dingen, zu denen ich ja eigentlich gar keinen Bezug mehr habe? Ich weiß nicht, wo es hergestellt wurde. Das war die erste Veränderung. Heute kommt eine zweite Veränderung dazu. Wir feiern Erntedank in Zeiten, wo deutlich wird, dass der Mensch die Natur, Gottes Schöpfung massiv zerstört. Und deshalb gibt es auch, und das war jetzt den ganzen September der Fall, den Tag der Schöpfung und die Schöpfungszeit, die dann mit dem Erntedankfest enden. Und vielleicht könnt ihr noch gar nicht so viel damit anfangen, weil ihr sagt, das ist irgendwie neu, das haben wir noch nie gemacht, warum? Aber ich finde, es hat viel mit unserem Glauben zu tun, denn wir glauben ja an Gott, den Schöpfer. Es ist seine Schöpfung. Und deshalb müsste es eigentlich vor allem für uns Christen immer schon klar sein, dass uns all das nur geliehen ist. Oder, wie die Väter gesagt haben, dass wir nur Gast auf Erden sind. Und wir haben den Auftrag, diese Schöpfung zu bebauen und zu bewahren. Deshalb die Schöpfungszeit. Und weil das vielleicht so weit von uns weggerückt ist, weil wir nicht mehr direkt so viel mit der Schöpfung und der Natur arbeiten, haben viele Aktionen in der Schöpfungszeit das Ziel, sich wieder neu mit der Schöpfung zu beschäftigen, wieder ihr neu nahe zu kommen, wieder neu Kontakt zu bekommen. Denn sie ist gefährdet und das massiv. Und nun kommen wir nochmal zurück zu dem Bibeltext aus dem Buch Genesis. Ich habe eben gesagt, Gott verspricht Beständigkeit. Solange die Erde besteht, werden nicht aufhören Saat und Ernte, Sommer und Winter. Und anbetracht unseres menschlichen Handelns frage ich mich manchmal, gilt das denn überhaupt noch? Also gilt diese Zusage Gottes noch? Können wir uns darauf noch verlassen, wenn wir als Menschen alles dafür tun, um die Welt, die Natur zu zerstören? Ich weiß nicht. Ich gebe euch mal die Frage mit. Mich beschäftigt sie ehrlich gesagt schon 2, 3 Jahre und ich habe darauf noch keine Antwort. Ich weiß nur, dass wir anders über die Schöpfung reden müssen, als wir es vielleicht noch vor 20 Jahren gemacht haben. Obwohl die Themen auch schon vor 20 Jahren klar und deutlich waren. Aber irgendwie war das noch nicht so bei uns angekommen. Obwohl es, wie gesagt, für uns Christen ja nahe liegt, denn es ist, wir wissen doch, es ist nicht unsere Welt. Es ist Gottes Schöpfung. In dem Text aus 1. Mose verspricht Gott, die Erde nicht mehr zu vernichten. Also Gott sagt, ich werde das nicht nochmal tun. Aber was passiert, wenn wir Menschen es selbst machen? Wird Gott dann trotzdem diese Beständigkeit garantieren? Und wie gesagt, ich habe für mich noch keine abschließende Antwort gefunden, aber ich tendiere eher zu einem Nein. Wenn wir selbst die Schöpfung massiv zerstören, dann ist das ja vielleicht unabhängig von dem Versprechen, das Gott uns gibt, weil er sagt ja nur, er wird nicht nochmal zerstören. Und das macht mich an Erntedank, ehrlich gesagt, etwas unruhig. Und das ist natürlich auch für Erntedank neben dem Thema der Dankbarkeit auch ein bisschen ungemütlich. Und deshalb müssen wir Erntedank vielleicht auch nochmal ein Stück weit neu füllen. Um neu über das Geschenk der Schöpfung nachzudenken, die Gott uns gibt, die Gott uns hineingesetzt hat als Teil der Schöpfung und wo Gott uns einen Auftrag mitgegeben hat, sie zu bewahren, sie zu bebauen. Und deshalb könnte ein neues Thema für Erntedank sein, darüber nachzudenken, was wir tun können und vielleicht sogar müssen, um uns für Gottes Schöpfung einzusetzen. Die Schöpfung braucht uns zwar nicht, also letztendlich würde die Erde auch ohne den Menschen, also jetzt theoretisch würde die Erde auch ohne den Menschen weiter existieren, aber wir brauchen sie. Wir brauchen zumindest ein lebenswertes Umfeld. Was machen wir also heute an Erntedank? Vielleicht fangen wir damit an, neu zu sehen. Und ich glaube, das ist sowieso der erste Schritt, neu zu sehen, wie schön die Schöpfung ist. In dem, was wir geerntet haben, in dem Obst, in dem Essen, wenn wir heute gemeinsam Mittag essen. Und daraus neue Dankbarkeit erwächst und dann auch ein Einsatz für diese wunderbare, wunderschöne Schöpfung. So wie sie hier in Psalm 104 gelobt wurde. Vielleicht kennt ihr noch dieses alte Lied, Auf Seele Gott zu loben. Da wird das ja dann quasi der ganze Psalm 104 durchgesungen für die Schönheit der Schöpfung. Also Dankbarkeit neu lernen an Erntedank. Und dann vielleicht auch es erlauben, etwas unruhig zu werden, indem wir ehrlich sind und uns bewusst machen, dass vieles von dem in Gefahr ist. Das kann man ganz praktisch machen. Also die Frage war ja, wie oft bin ich Schlitten gefahren, wie oft fahren die Kinder noch Schlitten und so. Also wie die Winter sich entwickeln, dass es wärmer wird, dass es sich verändert, das sind ja alles keine Hirngespinste, das ist ja Fakt. Und dann zu fragen, was ist unsere spezielle Aufgabe als Christen? Und dann würde ich sagen, für uns ist es erstmal das Geschenk der Schöpfung zu sehen und zu wissen, woher das kommt. Also von der Schöpfung hinzufinden, den Schöpfer zu loben. Und zu wissen, und dass auch das steht im Psalm 104, er erneuert jeden Tag das Angesicht der Erde. Und dann vielleicht zu fragen, was kann ich dazu beitragen, um auch Teil davon zu sein, indem ich es bewahre, so wie es mein Auftrag ist. Und deshalb ist mein Gebet an Erntedank, dass Gott, der seine Schöpfung, und davon sind wir ein Teil, also auch uns liebt und nicht aufgeben will, dass er uns gute Ideen und genug Kraft gibt, die auch umzusetzen. Ausgehend von einer tiefen Dankbarkeit für die wunderbare Schöpfung, in die wir gestellt sind. Amen. Ihr merkt,